Liebe Gemeinde, jeder Einzelne kann sich vielleicht mal die Frage stellen, wann hast du dich eigentlich das letzte Mal über jemanden geärgert, der nicht das gemacht hat, was du erwartet hättest, der nicht beispielsweise irgendwo mitgemacht hat, wo du eigentlich gedacht hättest, da hätte er mitmachen sollen, der einfach nicht zu deinen Erwartungen entsprochen hat in seinem Handeln. Wann war das? Vor 5 Minuten? Gestern? Vor einer Woche oder noch ein bisschen länger her? Wir kommen heute Morgen in eine Szene hinein, durch unseren Bibeltext, eine Szene, die uns 2 Schwestern vor Augen führt, in dieser Szene ist die eine Schwester total genervt über die andere. Sie kocht Grünkohl, weil Jesus kommt. Also sie hat höchstwahrscheinlich keinen Grünkohl gemacht. Aber sie kocht jedenfalls und kocht aber auch nicht nur äußerlich. Sie steht nicht nur am Herd, sondern sie kocht auch innerlich. Und zwar ist sie total genervt darüber, dass ihre Schwester Maria mit Jesus im Wohnzimmer sitzt und überhaupt keine Anstalten macht, ihr zu helfen. Ganz schön nervig. Ich rackere mich hier ab. Ich bin hier voll im Stress. Ich muss sehen, dass die Würstchen nicht anbrennen. Ich muss sehen, dass der Grünkohl nicht anbrennt. Und laufe von Topf zu Topf, muss dann noch den Tisch decken. Und meine Schwester, die sitzt da mit verträumten Augen, schaut auf Jesus und sagt, wie schön, dass er da ist. Ist das nicht nervig? Ist das nicht ärgerlich? Einfach die Schwester in der Küche machen zu lassen? In unserer heutigen Predigt soll es darum gehen, um das Verhältnis von Handeln und Hören, beziehungsweise Hören und Handeln. Diese kleine Szene hat ganz viele Spuren hinterlassen und immer wieder zu Diskussionen geführt. Worauf kommt es eigentlich im Glauben an? Ist es, dass im Glauben eher wichtig ist, dass wir handeln, dass wir aktiv sind? Oder geht es eher darum, dass wir uns zurückziehen, dass wir beten und uns Auszeiten nehmen, Zeiten der Stille? Was ist eigentlich das Wesentliche? Das Diakoniewerk unserer Kirche spiegelt sich in dieser Diskussion wider. Und ich möchte zum Schluss nachher noch sagen, dass sie meiner Ansicht nach, das sage ich jetzt noch nicht, sonst ist zu viel gesagt. Aber jedenfalls, das Diakoniewerk, ihr dürft 3-mal raten, wie es heißt. Alle, die nicht wissen, wie das heißt, können raten. Und zwar heißt es Martha Maria und ist genau aufgrund dieser Szene so genannt worden. Martha, diejenige, die handelt, diejenige, die anpackt, die etwas tut. Und Maria, diejenige, die verträumt, sage ich immer ein bisschen romantisierend, die verträumt vor Jesus sitzt und zuhört, sich einfach ganz auf ihn einlässt. Und Martha Maria hat dann, also dieses Diakoniewerk hat diesen Namen übernommen, weil man gedacht hat, beides gehört doch zusammen. Das Handeln gehört mit der Zeit der Besinnung zusammen. Wenn ich jetzt mich ausgepowert habe, dann muss ich auch Zeiten der Stille haben. Da ist sicherlich auch etwas Wahres dran. Und trotzdem würde ich, wenn ich diesen Namen hätte geben sollen, den Namen etwas umdrehen. Ich würde das Werk Maria Martha nennen. Und ich habe ganz unbewusst, als ich noch nicht so vertraut war mit der methodistischen Kirche, immer Maria Martha gesagt zu diesem Haus, obwohl es ja anders drüber steht, von meinem Gefühl her. Warum würde ich das Haus Maria Martha nennen? Wenn wir uns einmal in diese Szene hineinversetzen, dann ist Martha eigentlich am Wursteln. Sie kümmert sich um Töpfe und Pfannen, aber was sie nicht im Blick hat, ist der Gast. Wichtiger ist die Küche Wichtiger ist all das, der gedeckte Tisch und all das, was zu tun ist. Und sie hat den Gast nicht im Blick. Wir wollen mal hoffen, dass sie wusste, was Jesus gerne isst. Wir wollen mal hoffen, dass sie genug Kenntnisse über ihn hat. Aber theoretisch wäre es ja möglich, dass sie an ihrem Gast vorbeiarbeitet. Dass sie etwas kocht, was der gar nicht mag. Dass sie einfach denkt, so wie ich, meine Geschmacksrichtung, das muss dem auch schmecken. Ich hatte eine liebe Tante in Wilhelmsdorf und nachher in Friedrichshafen am Bodensee. Und als ich das erste Mal mit Sabine, meiner ersten Frau, bei ihr zu Besuch war, da hatte sie wahnsinnig schwäbisch gekocht. Richtig fett. Etwas, was ja für mich jetzt sogar ganz die Spezialität ist. Und es war wirklich sättigend. Und die Tante meinte, ich sehe ja so dünn aus. Sie fragte noch, ob meine Frau mir genug zu essen gibt, weil ich ja so abgemagert aussehe. Und so hat sie gemeint, bei unserem ersten Besuch, den wir dort gemacht haben, sie müsste mich mal richtig füttern, also abfüttern. Und hat mich immer wieder Kloß für Kloß und Soß für Soß gedrängt, noch einen Teller zu nehmen. Sehr, sehr gut gemeint. Aber als wir nachher nach Hause gingen, habe ich zu meiner Sabine gesagt, mir ist sterbensschlecht. Eigentlich bin ich gar nicht derjenige, der so fett ist. Mir war schlecht, aber aus lauter Höflichkeit habe ich natürlich so viel gegessen, dass mir ganz nicht mehr wohl war. Ich habe jetzt wieder abgenommen mittlerweile. Und das ist ja schon 20 Jahre her, oder? Nee, 43 fast. Ne? Aber jedenfalls ist das war eine ganz liebe Tante, mit der ich mich sehr gut verstanden habe, aber sie hatte gar nicht sich auf den Gast eingestellt, was mag der überhaupt, sondern sie hatte letztlich das gut gemeint. Und so ist Martha. Martha arbeitet, krempelt die Ärmel hoch und sagt, ich mache das, was ich für richtig halte und erwarte von meinem Gast, dass er das auch für richtig hält. Und Maria setzt sich hin und hört zu. Sie lässt sich auf den Gast ein. Es ist ihr erstmal ganz egal, was es zu essen gibt. Auch wieder zu hinterfragen, natürlich. Ganz egal, was es zu essen gibt, aber sie widmet ihre ganze Aufmerksamkeit dem Gast, nämlich Jesus. Sie möchte erspüren oder hören, was ihn bewegt. Sie möchte ihn kennenlernen. Sie möchte sich erstmal auf ihn einlassen. Und so sitzt sie da und hört ihm zu. Und die Spannung zwischen den beiden Schwestern steigt und steigt. Erstmal klappern die Töpfe und Pfannen hörbar. Das Signal vielleicht verstanden wird, Maria versteht nicht, versteht gerade nicht. Und dann kommt Martha mit Schürze bewaffnet rein und sagt, Jesus, Herr, kümmert es dich nicht, dass meine Schwester mich hier alleine arbeiten lässt? Richtig sichtlich verärgert, da kommt der Dampf aus den Ohren raus. Kümmert dich nicht. Und hier sehen wir einen Vorwurf an die Schwester, aber auch einen Vorwurf an ihn. Bist du nicht in der Lage, der Schwester mal zu sagen, du hältst hier fromme Reden, bist du nicht in der Lage, der Schwester mal zu sagen, jetzt ist Küchenarbeit dran, du kannst doch deine Schwester nicht alleine arbeiten lassen? Ein kräftiger Vorwurf. Und Jesus bleibt cool. Jesus sagt, Martha, Martha, du machst dir so viel Mühe, aber deine Schwester hat das bessere Teil erwählt. Hat jetzt Maria, also können wir dann diese Diskussion darüber oder diese Szene so ausgehen lassen, dass wir sagen, es ist also besser zu glauben und zu hören und nichts zu tun? So einfach geht es wiederum nicht. Als ich darüber nachgedacht habe, über dieses Wort, habe ich gesehen, in meiner Seele wohnen zwei Geister oder wie man sagen will. Oder zwei Seelen wohnen in meiner Brust. Die eine heißt Martha. Die zieht die Küchenschürze an und läuft von Topf zu Topf. Und die andere Seele heißt Maria. Die sucht das Angesicht Jesu, die sucht die Stille vor ihm. Und beides, denke ich, gehört in jedem Einzelnen, in verschiedenen Proportionen von uns zusammen. Beide Dinge gehören zusammen. Einmal das Hören, die Besinnung, dass wir ihn kennenlernen, aber auch das andere, dass unsere Besinnung, unser Hören auf ihn auch in eine Bewegung kommt, in eine Bewegung führt, nämlich ins Handeln für ihn. Was ist aber jetzt das Wichtige? Einmal können wir zumindest sagen, Handeln ohne Hören auf ihn ist nicht sinnvoll und ist auch nicht von Gott gewollt. Dass wir einfach wursteln und denken, es wird schon im Sinne Gottes sein, das kann auf jeden Fall völlig daneben gehen und geht auch in der Regel völlig daneben. Das Wichtige ist, dass wir uns erst einmal ermitteln oder sagen lassen, was wir tun sollen. Dirk, wenn du gerade von der Bundeswehr mal so erziehen würdest, dann würdest du auch sagen, wenn die Soldaten einfach machen, was sie wollen, würdest du dann zufrieden gewesen sein? Sicherlich nicht. Also wenn morgens jeder steht auf, wann er will, jeder macht so sein Ding und die sagen dann irgendwie, passen wir schon zusammen. Wir haben ja alle die gleiche Uniform. Da würde man sicherlich sagen, nein, es geht erstmal darum zu hören, was ist unser gemeinsamer Auftrag? Worum geht es eigentlich? Und von daher wichtig, dass wir erst hören. Und da kann Martha von Maria lernen, nämlich erstmal sich auf den Gast einstellen, auf den einstellen, um den es geht, zu wissen, und dann, ich übertrage das mal so ein bisschen auf die Gästesituation, zu wissen, was er gerne isst, zu wissen, was ihn beschäftigt, ihm zu signalisieren, und da kann das Essen ja auch eine wichtige Rolle spielen. Jesus hat sehr gerne gegessen und hatte auch gerne Tischgemeinschaften, aber erstmal zu sehen, was ist dir wichtig? Und das Essen wird nur allein um deinetwillen gemacht. Und nicht das Essen wird gemacht, das muss gemacht werden und du musst zu lange warten, bis es fertig ist und bekommst es dann. Das Essen wird um deinetwillen gemacht. Ich denke, wir können diesen Text nicht einfach so stehen lassen, ohne einen anderen Text ins Auge zu fassen, den ich ganz kurz erzählen möchte. In Johannes 12 begegnen wir wieder den beiden Schwestern und Jesus. Wieder eine Szene, da wird dann erwähnt, die beiden Schwestern Maria und Martha sind die Schwestern von Lazarus, den in Johannes 11, von dem in Johannes 11 gesagt wird, dass Jesus ihn von den Toten auferweckt hat, nachdem er gestorben ist, wieder auferweckt hat. Und die Schwestern wieder in trauter Zweisamkeit, trauter Zerrissenheit, hätte ich fast gesagt, jedenfalls die eine wieder in der Küche. Und die andere kommt rein, als Jesus dann mit einigen Leuten spricht, bringt ein Gefäß mit und zerbricht es. Und wie Johannes sagt, in diesem Gefäß ist eine kostbare Salbe. Der Preis umgerechnet dieser Salbe würde ein Jahresgehalt eines Arbeiters ergeben. Und diese Salbe gießt sie auf die Füße Jesu und verstreicht sie. Das führt natürlich sofort auch wieder zu Verärgerung. Zur Verärgerung der Jünger, die sagen, was ist das für eine Verschwendung? So viel Geld einfach auf den Boden laufen zu lassen, na, über Jesu Füße halt. Aber auf dem Boden, was hätte man mit diesem Geld nichts Sinnvolles machen können? Ist das nachvollziehbar, dass man so verschwenderisch mit Geld umgeht? Wir können sehen an Maria, Maria hat höchstwahrscheinlich in dieser Parfümflasche oder in dieser Salbölflasche ihre gesamte Absicherung fürs Alter gehabt. Das war praktisch das, was sie als Rücklage hatte für schwere Zeiten. Und sie hat das einfach über seine Füße gegossen. Und was sagt Jesus dann dazu? Wieder ein Protest gegen ihr Handeln, gegen das Handeln desjenigen, der die Zeit der Besinnung nimmt und sich auf Jesus einstellt. Dieser Protest, Jesus sagt, lasst sie, Arme werdet ihr alle Zeit unter euch haben. Also insofern sagt Jesus, Armut werdet ihr nicht aus der Welt schaffen. Und das sehen wir über die Jahrhunderte und es ist auch eine Schande, dass es in unserem Land auch so zugeht, dass Menschen arm sind. Aber mich habt ihr nicht alle Zeit so leibhaftig unter euch, sagt Jesus dann weiter. Und sie hat es im Hinblick auf mein Begräbnis gemacht. Sie hat es im Hinblick auf meinen Tod gemacht. Und das ist eine ganz wichtige Aussage. Maria hatte, indem sie sich immer wieder auf Jesus eingelassen hat, hat sie sich die Augen öffnen lassen für seine Sendung, dafür, warum er gekommen ist. Sie hat sich die Augen öffnen lassen für seine Liebe und hat aus seinem Mund gehört, ich bin gekommen, um mein Leben für dich zu geben. Ich bin gekommen, weil ich dich liebe, weil du mein Ein und Alles bist. Und das gilt nicht nur für Maria, das gilt für jeden Einzelnen von uns. Er ist gekommen in diese Welt, um für uns zu sterben. Er ist gekommen und auferstanden, um uns eine Hoffnung zu geben. Das ist das, was ihn getrieben und bewegt hat. Und das konnte Martha nicht hören, weil sie ja ihre Gedanken in den Vordergrund gestellt hat und gesagt hat, ich möchte ihn ehren, natürlich, aber was er für eine Botschaft hat, das ist mir nicht so wichtig. Ich sage das jetzt mal so einfach, so frei. Und deswegen, weil Maria seine Liebe erkannt hat und weil sie erkannt hat, dass er sich ganz für sie dahingibt, bis zum Tod am Kreuz, dass er sich zu Tode foltern lässt für sie. Deswegen war es für sie auch etwas Selbstverständliches, dass sie alles, was sie hatte, und das war dieses kleine Fläschchen, unwahrscheinlich wertvoll, die ganze Rentenversicherung, alles, was sie fürs Alter hatte, dass sie all das ihm hingibt. Verschwendet, können wir sagen. Verschwendet für ihn. Letztlich können wir sagen, Jesus gibt sich ganz für uns, für den Einzelnen und die Antwort, die Maria ihm gibt, ist, dass sie sich ganz für ihn gibt, alles, nichts zurückhält. Wir sehen ähnliche Szenen in der Apostelgeschichte, wo Leute ihre Habe bringen, ihre komplette Habe in den ersten Kapiteln der Apostelgeschichte, um sie für die Armen zu geben und darauf zu vertrauen, dass Jesus sie versorgen wird. Wenn wir uns jetzt noch einmal die Frage stellen, hören und handeln, dann heißt das, wir können als Kirche, als Gemeinde und auch als Einzelne natürlich viel tun. Wir können einen riesigen Aktionismus entfalten und wir können wursteln bis zum geht nicht mehr und machen, was wir für richtig halten. Aber im Sinne Jesu ist es, erst einmal stille zu werden vor ihm, ihn zu fragen und von ihm die Augen öffnen zu lassen. Was, worum geht es und was möchtest du von uns? Und dann können wir das Handeln der Maria nämlich anders sehen. Nicht nur als Ausschütten der Salbe, sondern einfach so, dass wir sagen, wir sind ganz, mit unserer ganzen Person setzen wir uns ein für ihn. Wir setzen uns mit allem, was wir sind und haben, für ihn ein, weil er sich mit allem, was er ist und hatte, auch für uns eingesetzt hat. Ich weiß, in der Realität ist es unheimlich schwierig. Jeder von uns hat seine Martha, die er vielleicht ab und zu mal zurückhalten muss in seiner Brust. Ich kenne das auch. Jeder von uns, jeder, der nur mal versucht, sich in der Stille hinzusetzen und jetzt einfach sich auf das zu besinnen, worauf es ankommt. Also ich kenne zumindest die Stimme der Martha, die dann zu mir kommt und sagt, du hast so und so das zu erledigen. Bleib doch nicht da sitzen. Beten ist Zeitverschwendung, sage ich jetzt mal so. Und trotzdem unwahrscheinlich wichtig, sich auf ihn einzulassen. Nur dann werden wir die Kraft haben, ihm zu dienen, seinen Willen zu tun und wirklich das zu tun, was er von uns möchte. Etwas ganz Wichtiges. Dass es dann trotzdem immer wieder auch knistert und knastert, das kann sein und das sollten wir nicht, das sollte uns auch nicht befremden. Geschwister, Maria und Martha, Jesus liebte sie beide von Herzen und sie liebten sich jedenfalls auch, können sehr verschieden sein. Und das kann manchmal auch dazu führen, ich kenne das von meinen Geschwistern auch, das kann dazu führen, dass man nicht immer nur in Harmonie steht. Aber es ist wichtig, dass wir sehen, beide haben Recht ein Stück weit. Diejenigen oder die Seite in uns, will ich mal sagen, ich will gar nicht da Personen auseinanderteilen, die Seite in uns, die sagt, erst mal hören, erst mal Besinnung und dann handeln. Und die Seite in uns, die sagt, nur hören ist auch Mist. Sondern Hören und Handeln gehören zusammen. Und weil das Hören dem Handeln vorausgehen muss, deswegen, und das hatte ich ja vorhin schon angedeutet, würde ich diese karitative Einrichtung Maria Martha genannt haben. Und nicht Martha Maria, ein Stück weit ist das Ganze ja auch in dem Konflikt, den Jakobus und Paulus hatten. Jakobus hat Paulus in seinem Brief vorgeworfen, dass er sagen würde, es kommt nur darauf an, auf den Glauben. Und Jakobus sagt, das Handeln ist das Wichtige, die Werke, die wir tun, sind das Wichtige. Und Paulus hat die Ansicht vertreten, der Glaube, der durch die Liebe tätig ist, das ist das Wichtige. Und das ist letztlich das, was Maria uns sagen will, handeln, aber erst hören. Amen.